Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein, dem Podcast des Blackbox-Protokolls. Am Mikrofon für euch heute Thomas Heine. Ein Jahreswechsel wird hier immer von jeder Menge Rückblicke begleitet, in denen dann Bilanz gezogen wird. Die Besten dies und die Größten das. Jedenfalls gab es auch mal wieder eine Liste der mächtigsten und einflussreichsten Menschen der Welt. Und was mir da zu denken gegeben hat, war diese Wortverknüpfung von mächtig und einflussreich. Aufgefallen ist mir das bei unserer Bundeskanzlerin. Frau Merkel wurde dann nämlich als die mächtigste Frau der Welt 2018 genannt. Das fand ich irgendwie eine komische Formulierung, denn einflussreich ist sie ja ganz bestimmt, aber mächtig? Mächtig hätte ich sie jetzt nicht genannt. Das ist natürlich eine Frage der Definition und eine Diskussion um Worte, also wie man den Begriff Macht persönlich versteht. Aber für mich bedeutet mächtig doch, irgendwie weitreichende Entscheidungen treffen zu können, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen oder Rechenschaft ablegen zu müssen. Und auch die Sozialpsychologin Susan Fiske von der Princeton University hat ein ähnliches Verständnis. Sie sagt, Macht erlaubt Menschen, frei zu handeln. Na, und das ist in unserer Demokratie bei Frau Merkel aus meiner Sicht nicht unbedingt der Fall. Sie hat sicher politischen Einfluss, ist aber gleichzeitig so vielen Gremien Rechenschaft schuldig oder sogar auf deren Zustimmung angewiesen. Mein Verständnis von Macht ist ein anderes. Bei Staatsführern, deren Demokratien anders funktionieren als bei uns, mag das auch anders sein. Und ich muss zugeben, dass ich über die Entscheidungsstrukturen anderer Länder nun keine besonders guten Kenntnisse habe. Und trotzdem empfinde ich persönlich Herrn Putin oder auch Herrn Erdogan beispielsweise als deutlich mächtiger. Da ist das mit dem Rechenschaft ablegen, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt. Aber das soll heute auch gar nicht das Thema sein. Mir spukte jedenfalls aus Anlass dieser Liste der mächtigsten Menschen 2018 dieses Wort Macht im Kopf herum. Und der Gedanke, dass Macht zu haben oder eben ohnmächtig zu sein, aus psychologischer Sicht wirklich spannende Themen sind. Auch die Frage, was Macht mit jemandem oder aus jemandem macht. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das sogenannte Stanford Prison Experiment. An der Stanford University haben 1971 die drei amerikanischen Psychologen Zimbardo, Haney und Curtis ein ziemlich zweifelhaftes Experiment durchgeführt. Eigentlich ging es dabei um menschliches Verhalten unter den Bedingungen der Gefangenschaft. Und dazu wurde im Keller der Universität extra ein Gefängnis gebaut. Und die beteiligten Studenten wurden in Gefangene und Wärter eingeteilt und sollten dann 2 Wochen unter Isolation von der Außenwelt in diesem Gefängnis bleiben. Na, jedenfalls entwickelte sich aus der Studie, bei der es eigentlich um das Verhalten in Gefangenschaft gehen sollte, sehr schnell ein Musterbeispiel für Macht und Machtmissbrauch durch die Wärter. Das Experiment musste letztlich vorzeitig abgebrochen werden. Es liefert aber bis heute einen wirklich schockierenden Einblick in die Abgründe der menschlichen Psyche. Es gibt mehrere Verfilmungen dazu, die alle sehr bedrückend sind. Die letzte Verfilmung, die ich kenne, ist von 2015. Und wen das interessiert und wer mit der belastenden Einsicht klarkommt, was Menschen einander antun können, na, schau es dir doch mal an. Jedenfalls wurden die Wärter in diesem Experiment durch die Macht, die sie zur Verfügung hatten, sehr schnell korrumpiert. Anfangs verstanden sich alle gut, auch die Wärter mit den Gefangenen. War irgendwie ein Spiel, aber sehr schnell haben sich dann die Fronten verhärtet und die Macht, die die einen über die anderen hatten, wurde auch ausgespielt und ausgenutzt. Und Vergleichbares findet man auch in einem realen und größeren Maßstab. Wenn ein Staatschef nicht gerade durch einen Putsch in seine Führungsposition gelangt, na dann wird er in mehr oder weniger demokratischen Ländern ja gewählt. Das ist bei uns so, aber auch in Russland, der Türkei oder aktuell Brasilien. Und lasst uns mal davon ausgehen, dass die Gewählten zum Zeitpunkt ihrer ersten Wahl durchaus Ideale haben. Ich für meinen Teil möchte jedenfalls gerne glauben, dass sie aus ihrer Sicht und eben insbesondere zu Anfang wirklich die besten Vorsätze haben. Aber dann sehen wir doch in vielen vordergründig demokratischen Ländern, dass sich Vertreter des Volkes dann irgendwann goldene Paläste bauen und Verwandte in hochdotierte Positionen hieven, dass politische Widersacher mundtot gemacht werden, dass Einfluss auf die Justiz genommen wird und die Presse zensiert wird und so weiter und so weiter. Und das sind sicher alles Dinge, die die Betreffenden zu Anfang ihrer Karriere bestimmt weit von sich gewiesen hätten. Aber Macht und der Wunsch nach Machterhalt korrumpieren eben. Wir können auch gerne von der Politik auf den Sport schauen und da exemplarisch mal auf die FIFA. Auch da ist es nicht anders. Herr Infantino ist als Reformer die Nachfolge von Herrn Blatter angetreten, um Klüngelei und Korruption den Kampf anzusagen. Und das ist jetzt nur 2 Jahre her, aber ganz offensichtlich ist dieser Vorsatz bereits nach wenigen Monaten so sehr ins Wanken geraten, dass heute davon effektiv nichts mehr zu sehen ist. Oder was ist mit Harvey Weinstein? War der schon immer jemand, der Frauen sexuell genötigt und unter Druck gesetzt hat? Oder hat das dann doch erst mit der Macht begonnen, die mit seinem Aufstieg im Filmbusiness einherging? Wahrscheinlich Letzteres. Wir finden leicht massenhaft weitere prominente Beispiele dafür, dass Mächtige glauben, sich nahezu alles erlauben zu können. Jedenfalls deutlich mehr als Normalsterbliche. Macht, Erfolg und Einfluss machen also scheinbar aus vielen Menschen Arschlöcher. Aus anderen nicht, aber das nicht zuzulassen scheint ziemlich schwierig zu sein. Es gibt genug Beispiele dafür, dass sich bestimmte Charaktereigenschaften geradezu ins Gegenteil verkehren. Der Psychologe Dacre Keltner von der University of California in Berkeley meint, dass sich Mächtige nach Erreichen der Machtposition oft so verhalten, als hätten sie ein Hirntrauma erlitten. Er meint damit, dass oft die positivsozialen Eigenschaften wie weggeblasen sind und sich jetzt ein impulsives, rücksichtsloses Verhalten bahnbricht. Dass also die Betreffenden plötzlich verlernen zuzuhören, dass sie sich kaum noch vorstellen können, dass andere Recht haben könnten und dass sie blind und taub für kritisches Feedback wären. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu, aber doch auf überdurchschnittlich viele. Es gibt eben statistisch eindeutig mehr Menschen mit solchen Verhaltensmustern in Machtpositionen als außerhalb solcher Machtstrukturen. Sowohl Macht und Einfluss zu haben, als auch beides nicht zu haben, hat eben Einfluss auf unser Verhalten und unsere Entscheidungen. Dazu gibt es total spannende sozialpsychologische Experimente. Ein Beispiel: Der Psychologe Adam Galinsky von der Columbia Business School hat einige Versuchspersonen eine Episode ihres Lebens niederschreiben lassen, in der sie Macht über eine andere Person hatten, und andere sollten ein Ereignis, in dem jemand Kontrolle über sie hatte, notieren, wo sie also hilflos und ausgeliefert waren. Und dann sollten alle einzeln in einem separaten Raum weitere Aufgaben erledigen. Um diese Aufgaben ging es aber gar nicht. Der Punkt war ein anderer. In diesem anderen Raum stand auf dem Schreibtisch ein riesiger Ventilator, der ihnen die ganze Zeit kalte Luft ins Gesicht blies. Und nun wurde einfach nur beobachtet, wie die Versuchspersonen damit umgingen. Ergebnis: 2 Drittel der Teilnehmer, die sich vorher eine Situation von Macht ins Gedächtnis gerufen hatten, haben den störenden Ventilator einfach zur Seite gestellt. Bei den Personen, die vorher eine machtlose Erinnerung rekapituliert hatten, hat sich das nicht mal 1/3 getraut. Wen es interessiert, dieses Prägen auf etwas, wenn man so will, nennt sich Priming. Aber das als Technik war hier gar nicht das, worum es ging. In unserem Kontext ging es darum, dass sich mächtig und einflussvoll zu fühlen, offenbar die Bereitschaft steigert, aktiv zu werden, wenn mir etwas nicht passt. Und umgekehrt nehme ich viele Dinge passiv hin, wenn ich mich von vornherein macht- und hilflos fühle. Es gibt noch weitere ähnliche Versuchssettings unter der Voraussetzung, dass ein Teil der Versuchspersonen zuvor eine einflussreiche, mächtige Erinnerung reaktiviert hat und ein anderer Teil eine Erinnerung der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins. Ein anderes Beispiel: Da wurden die Teilnehmer beider Gruppen anschließend gefragt, ob es in Ordnung sei, ein herrenloses Fahrrad mitzunehmen oder es bei der Steuererklärung nicht so genau zu nehmen oder das Tempolimit zu übertreten und so weiter. Und von beiden Gruppen sollte jetzt jeweils die eine Hälfte der Gruppe angeben, wie akzeptabel diese Verhaltensweise für sich selbst sei, und die andere Hälfte der jeweiligen Gruppe sollte sagen, ob das bei jemandem, also bei einem anderen fremden Menschen, in Ordnung wäre. Und die Ergebnisse waren für die auf Macht und Einfluss geprägten Menschen nicht sehr schmeichelhaft. Die haben nämlich für ihr eigenes Verhalten mit großer Mehrheit wesentlich lockerere Moralkriterien als für andere Menschen. Sollten sie also sagen, ob das für sie okay wäre, dann waren das bestenfalls Kavaliersdelikte. Ging es aber um andere, dann war so ein Verhalten völlig unakzeptabel. Und Bei den Teilnehmern der anderen Gruppe, also bei denen, die zuvor auf Macht und Hilflosigkeit geprimed wurden, da war das anders. Die haben über sich selbst und über andere mehrheitlich sehr ähnliche Urteile gefällt. Und da gab es sogar Fälle, in denen diese Versuchsteilnehmer ihre eigenen Verfehlungen noch strenger bewertet haben als die anderen. Das gibt einem doch schon zu denken, nicht wahr? Ich habe noch ein anderes spannendes Experiment dazu gefunden. Und das hat wieder der bereits erwähnte Decker Keltner in Berkeley durchgeführt. Er hat einen Teilnehmer in einer Dreiergruppe die Leistungen der anderen bewerten lassen. Und hinterher gab es für die drei einen Teller mit leckeren Keksen. Und hier ging es weder um das Bewerten, noch um die Aufgaben, die bewertet wurden. Hier ging es um den letzten Keks. Es wurde nämlich heimlich beobachtet, wer sich den letzten Keks nahm. Der bleibt ja normalerweise gerne länger liegen, weil niemand so unhöflich oder so gierig wirken möchte. In diesem Setting hat Keltner aber festgestellt, dass sich die Versuchsteilnehmer mit Einfluss, also die Bewerter, überdurchschnittlich oft den letzten Keks gönnten. Diese unausgesprochene moralische Hemmnis, die die meisten davon abhält, die empfanden die einflussreichen Teilnehmer offenbar deutlich weniger oder gar nicht. Es gibt, wie gesagt, noch viele weitere Studien, die belegen, dass Menschen soziale Normen umso weniger beachten, je mehr Macht sie gewinnen. Dafür zeigen aber viele sozialpsychologische Versuchsergebnisse, dass Menschen, wenn sie an Macht gewinnen, ihre eigenen Fähigkeiten stärker überschätzen. Aber auch, dass sie höhere Risiken eingehen, eher in Stereotypen denken und häufiger fremde Sichtweisen ignorieren. Jedenfalls im Vergleich zu Menschen, die sich selbst als machtlos empfinden. Und auch einen Hang zur Doppelmoral ist sehr häufig. Da werden zum Beispiel oft an sich selbst und an Untergebene sehr unterschiedliche Maßstäbe angelegt. In schlechten Zeiten den Gürtel enger zu schnallen ist zum Beispiel immer ein guter Rat. Allerdings gilt der dann meist als Anweisung an die anderen, an die Untergebenen. Für sich selbst gelten eben andere Regeln. Den Spruch Wasser predigen, aber Wein trinken kennt ja sicher auch jeder. Ja, was machen wir nun daraus? Naja, sollten wir uns in einer wie auch immer gearteten Machtposition befinden, egal ob privat oder beruflich, dann sollten wir Kritik und Feedback ernst nehmen und uns immer wieder selbst hinterfragen. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Menschen in Machtpositionen irgendwann blind für so etwas werden. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass uns das passieren kann, dann hilft das ja schon ein bisschen. Denn Macht macht nicht nur blind, sondern kann auch zu einem ziemlichen Realitätsverlust führen. Aber sie kann eben nur, sie muss ja nicht. Ich habe ja schon die Wahl, ob ich in einer Führungsperson meinen Einfluss zum Wohl der Untergebenen einsetze oder eher zu meinem eigenen. Und das mag zunehmend schwerer werden, je mehr Einfluss ich habe, aber ein Zwang ist es sicher nicht. Also Selbstreflexion und Kritikfähigkeit zu erhalten sind immer schon mal ein guter Schritt, um nicht so schnell dem negativen Sog der Macht zu verfallen. Macht kann also korrumpieren, muss sie aber nicht. Na und wenn du zu den vielen eher Nichtmächtigen dieser Welt gehörst? Naja, dann habe ich auch zwei Tipps. Zum einen, kompensiere nicht deine Machtlosigkeit in einem Bereich, in dem du dich als übermächtiger Tyrann in einem anderen gibst. Das löst das Problem auf der einen Seite nämlich auch nicht, bereitet aber neue Probleme auf der anderen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich das tiefe verinnerlichte Gefühl der eigenen Macht und Hilflosigkeit auch auf dein eigenes Verhalten auswirkt. Und das nicht unbedingt zum Guten. Wer nicht an sich glaubt, wer nicht glaubt, etwas bewirken zu können, der schafft einfach eine self-fulfilling prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also, Brust raus, glaube an dich. Das löst zwar nicht unmittelbar Probleme, schafft aber weitaus bessere Voraussetzungen. Wie auch immer, das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einige Gedanken zum Thema Macht oder Machtlosigkeit und zum Umgang damit mitgeben. Damit verabschieden sich heute Rainer Mees, Alexander Schelle und ich. Am Mikrofon war Thomas Heine. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.